Schwer auf den Soldaten gestützt, stieg Mrs. Carter die Gangway hinunter. Sie sagte leise etwas, und Lord Rocky lauschte angestrengt, um die Antwort des Mannes zu verstehen. »Der Sergeant, gnädige Frau?« »Da drüben, neben der großen Kiste. Er hat die Schlüssel. Aber ich darf ihn jetzt nicht stören. Tut mir leid.« »Na gut«, erwiderte sie mit einem bedauernden Seufzer. »Trotzdem danke.« Lord Rocky hörte, wie sich Stiefelschritte über die Steine entfernten. Dann flüsterte Mrs. Carter, »Haben Sie gehört, wo die Schlüssel sind?« »Sagen Sie mir, wo der Sergeant steht. Ich muss genau wissen, in welcher Richtung und wie weit weg.« »Ungefähr 10 Schritte rechts von mir. Ein Hühner. An seiner Hüfte hängt ein Schlüsselbund. Das nützt mir nichts, solange ich nicht weiß, welcher Schlüssel der richtige ist. Haben Sie ihn beim Zuschließen der Handschellen gesehen?« »Ja. Er ist kurz und dick und mit schwarzem Klebeband umwickelt.« Lord Rocky hangelte sich am Fell des Mantels bis zum Saum auf Kniehöhe hinunter. Die Hände in das Fell gegraben, schaute er sich um. Man hatte ein Flutlicht aufgestellt, das die nassen Felsen in grellen Schein tauchte. Noch während er sich unter den Schatten der Umgebung zu orientieren versuchte, begann der Scheinwerfer in einem Windstoß zu schwanken. Der Spion hörte einen Schrei, dann wurde es schlagartig dunkel. Sofort ließ er sich auf den Boden fallen und rannte durch den Regen auf den Sergeant zu, der seinerseits zu dem fallenden Scheinwerfer eilte, um ihn aufzufangen. Allgemeine Verwirrung brach aus. Lord Rocky stürzte sich auf das Bein des Mannes, bekam den schweren, mit Regen vollgesogenen Stoff der Uniformhose zu fassen und rammte seinen Sporn dicht oberhalb des Stiefels in die Wade. Der Sergeant stöhnte dumpf auf und taumelte. Er griff nach seinem Bein, rang mühsam nach Luft und versuchte zu schreien. Lord Rocky ließ ihn los und brachte sich mit einem Satz vor dem fallenden Körper in Sicherheit. Niemand hatte sie bemerkt. Der Lärm des Windes, des Hagels und der Motoren übertönte den matten Schrei des Mannes, und im Dunkeln sah ihn niemand fallen. Allerdings wimmelte es hier von Menschen, und Lord Rocky musste sich beeilen. Er sprang auf die Seite des Mannes, wo in einer eisigen Wasserpfütze der Schlüsselbund lag, und wuchtete die stählernen Schäfte, von denen jeder so dick wie sein Arm und so lang wie er selbst war, einen nach dem anderen in die Höhe, bis er den mit dem schwarzen Klebeband gefunden hatte. Dann musste er noch den Verschluss des Schlüsselrings aufstemmen und dabei ständig den Hagelkörnern ausweichen, die so groß wie seine beiden Fäuste zusammen herniederprasselten, für einen Gallivespier eine tödliche Gefahr.
»Sind Sie verletzt, Sergeant?«
rief eine Stimme über ihm. Der Hundedämon des Soldaten knurrte und leckte den Dämon des Sergeants, der in eine Art Lähmung verfallen war. Lord Rocky durfte keine Zeit verlieren. Ein Sprung und ein Stich, und der Soldat fiel neben dem Sergeant auf den Boden. Mit Ziehen, Zerren und Stemmen konnte Lord Rocky schließlich den Schlüsselring öffnen. Dann musste er noch 6 Schlüssel aus dem Weg heben, bis endlich der mit dem schwarzen Band frei war. Jeden Augenblick konnte der Scheinwerfer wieder angehen, und selbst im Halbdunkel mussten die beiden bewusstlos daliegenden Männer auffallen. In dem Augenblick, in dem er den schwarzen Schlüssel abzog, ertönte ein Aufschrei. Mit aller Kraft zog, schob und hiefte er den Schlüssel aus der Pfütze und kroch damit hinter einen kleinen Felsen. Er hörte Schritte herbeieilen und Stimme nach Licht rufen. »Erschossen? War doch nicht zu hören. Atmen die beiden noch?« Das Flutlicht flammte wieder auf. Lord Rocky stand mitten in seinem Kegel zur Salzsäule erstarrt wie ein Fuchs im Scheinwerferlicht eines Autos. Nur seine Augen bewegten sich nach links und nach rechts. Und sobald er sich sicher sein konnte, dass die allgemeine Aufmerksamkeit den beiden auf so mysteriöse Weise gestürzten Männern galt, lud er den Schlüssel auf die Schulter und rannte um Pfützen und Steine herum zu Mrs. Carter. Im Handumdrehen hatte sie die Handschellen aufgeschlossen und geräuschlos abgelegt. Lord Rocky sprang zum Saum ihres Mantels hinauf und kletterte auf ihre Schulter. »Wo ist die Bombe?« sagte er in ihr Ohr. »Sie wurde soeben ausgeladen und befindet sich in der großen Kiste dort drüben. Ich muss warten, bis sie ausgepackt ist. Und selbst dann Gut, unterbrach der Galliwesper Mrs. Carter. Rennen Sie los und verstecken Sie sich. Ich bleibe hier und passe auf. Ab mit Ihnen! Er sprang auf ihren Ärmel hinunter und verschwand in der Nacht. Mrs. Carter begann sich lautlos aus dem Licht des Scheinwerfers zu entfernen. Langsam zuerst, um die Wache nicht auf sich aufmerksam zu machen, dann immer schneller. Zuletzt rannte sie geduckt bergauf und hinter dem goldenen Affen her, der sie dirigierte. Hinter sich hörte sie das unausgesetzte Dröhnen der Motoren, verwirrte Rufe und dann die mächtige Stimme des Vorsitzenden, der versuchte, für Ordnung zu sorgen. Die schrecklichen Schmerzen und albtraumhaften Halluzinationen fielen ihr wieder ein, die der Sporn von Chevalier Tirlis bei ihr verursacht hatte. Die beiden Männer waren nicht zu beneiden, wenn sie aus der Bewusstlosigkeit erwachten. Immer höher stieg Mrs. Carter über das nasse Gestein hinauf. Hinter sich sah sie nur noch den schwankenden Schein des Flutlichts, der von dem großen runden Bauch des Zeppelins zurückgeworfen wurde. Dann ging das Licht wieder aus, und man hörte nur noch das Motorengedröhn, das sich vergeblich gegen den Wind und das Donnern der Wassermassen weiter unten zu behaupten versuchte. Die Ingenieure des hydroanbarischen Kraftwerks kletterten am Rand der Schlucht entlang, um ein Stromkabel zur Bombe zu verlegen. Mrs. Carter dachte nach. Wie sie lebend aus dieser Situation herauskam, stellte im Moment nur ein zweitrangiges Problem dar. Zuerst musste sie Lyras Haare aus der Bombe entfernen, bevor diese gezündet wurde. Die Haare aus dem Briefumschlag hatte Lord Rocky nach Mrs. Carters Verhaftung verbrannt. Der Wind hatte die Asche über den nächtlichen Himmel geblasen. Dann hatte der Spion sich zum Labor begeben und zugesehen, wie der Rest der kleinen goldenen Locke in der Schwingungskammer installiert wurde. Er wusste jetzt zwar, wo die Haare sich befanden und wie man die Kammer öffnete, doch hatte er im Labor nicht eingreifen können. Dort erstrahlte alles in gleißendem Licht. Außerdem kamen und gingen ständig Techniker. Sie konnten die Locke also erst entfernen, wenn die Bombe fertig montiert war. Das erschien freilich angesichts der Rolle, die Pater MacPhail Mrs. Carter zugedacht hatte, noch unmöglicher.